Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BaFin-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 9. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk von Directors Academy. Mein Name ist Rudolf Schruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy und weise Sie darauf hin, dass dieser Podcast und der Livestream auf alle Ewigkeit aufgezeichnet wird, einschließlich Ihrer Kommentare und Ihrer Bemerkungen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie zahlreiche Fragen und Bemerkungen stellen würden im Chatraum. Trotz der anhaltend schrecklichen Bilder aus der Ukraine, die uns von Tag zu Tag mehr betroffen machen und trotz der steigenden Kriegsängste und deren Konsequenzen für unser aller Zukunft, wollen wir heute versuchen, dieses Thema auszublenden und uns auf unser Podcast-Thema praktische Erfahrungen eines Beiratsvorsitzenden konzentrieren. Heute mit unserem Gast, Professor Dr. Roderich Tümmel. Herzlich willkommen, Herr Professor Tümmel.
Vielen Dank, Herr Ruther.
Herr Tümmel ist Rechtsanwalt, gelernter Rechtsanwalt, Partner bei Tümmel Schütze und Partner. Er ist Mitglied in zahlreichen Aufsichtsräten und Beiräten in verschiedenen Familienunternehmen, teilweise auch gleich Vorsitzender dieser Aufsichtsorgane. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zur Corporate Governance und den damit verbundenen Themen herausgegeben. Er ist Mitherausgeber der renommierten Zeitschrift Dem Muss für alle Aufsichtsräte, der Zeitschrift Der Aufsichtsrat. Herr Professor Tümmel befasst sich schwerpunktmäßig mit der Beratung von Unternehmen und ihrer Organe bei gesellschaftlichen Themen sowie bei Fragen der Compliance und Haftungsvermeidung. Also ein idealer Sparrings- und Gesprächspartner heute für uns. Er vertritt regelmäßig Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte auch in den negativen Stunden des Lebens, das heißt in Organhaftungsverfahren. Er ist ferner vielfach als Schiedsrichter in Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen tätig. Herr Professor Tümmel, wie geht es Ihnen persönlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
Vielen Dank, Herr Ruther. Mir geht es gut. Ich habe auch in dieser Woche noch keine Not- oder Hilferufe von Geschäftsführern erhalten aus Unternehmen, die ich betreue. Insofern alles gut.
Dann ist es eine ruhige Woche. Aber die ist ja noch nicht zu Ende. Ich wünsche Ihnen, dass es so bleibt. Bevor wir zu unserem Thema kommen, muss ich Sie zwei Sachen fragen. Das, was mich persönlich interessiert, wann und vor allem, warum wurden Sie Mitherausgeber der Zeitschrift Der Aufsichtsrat?
Ja, diese Zeitschrift gibt es ja seit 2004. Und ich habe das Glück, dass ich das Produkt von Anfang an begleiten durfte. Es war die Idee damals von Herrn Professor Theisen, der mich fragte, ob ich da mitmachen will. Der Hintergrund war, dass ich mich schon zum damaligen Zeitpunkt ja vielfach mit Aufsichtsratsthemen und mit Themen um den Aufsichtsrat und die operativen Organe herum befasst hatte. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Produkt seit 2004 seinen Platz in der Tat gefunden hat. Wir wollen ja vor allem Mandatsträger und ihre Berater ansprechen und wir wollen das, Sie wissen das, Herr Ruther, wir wollen das möglichst konzise tun mit relativ kurzen Beiträgen, 2-3 Seiten ohne wissenschaftlichen Apparat. Wir wollen einfach aktuelle Themen unserem Publikum näher bringen.
Ja, und das ist Ihnen meiner Meinung nach sehr gut gelungen in den vergangenen Jahren und ich kann allen Zuhörern und Zuschauern nur empfehlen, wenn Sie diese Fachzeitschrift für Aufsichtsräte und Beiräte noch nicht kennen, schauen Sie sie sich an, es lohnt sich. Herr Professor Tümmel, Sie sind ja nicht nur Mitherausgeber, sondern veröffentlichen ja selber sehr viel, auch in diesem in dieser Fachzeitschrift. Im Aprilheft, das heißt vor 3 Wochen, haben Sie einen kurzen Artikel veröffentlicht zur Risk Map für Aufsichtsräte. Können Sie uns mal kurz erklären, was ist eine Risk Map für Aufsichtsräte?
Ja, das ist ein Thema, was mir ausgesprochen am Herzen lag und liegt, weil ich das Gefühl habe, dass in vielen, vor allem mittelständischen Unternehmen, mit Risiken nicht sehr strukturiert umgegangen wird, sondern mehr ad hoc. Wenn eben ein Problem auftritt, dann kümmert man sich darum. Hier bei der Risk Map geht es darum, dass ich einfach mal versuche, systematisch zu erfassen, mit welchen Risiken ich als Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell, was ich da habe, in diesen geografischen Märkten, in denen ich tätig bin, konfrontiert bin. Und wenn ich das einmal aufgeschrieben habe, welche Risiken das sind aus jeder Perspektive, das beginnt bei Personalrisiken beispielsweise, nicht, wenn mir wichtige Leute weglaufen, was passiert dann eigentlich? Das geht über ein Compliance-Risiken, was passiert, wenn irgendwo ein Compliance-Problem auftritt? Das betrifft Risiken des Geschäftsmodells, was überholt werden kann durch andere, bessere Modelle. All das sind solche Risiken, die man einmal zusammenfassen sollte und wo man dann überlegen muss, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn sich solche Risiken materialisieren sollten. Ja. Und da war mein Plädoyer, dass der Aufsichtsrat und auch der Beirat da einfach eine aktivere Rolle spielt an dieser Stelle bei der Zusammenstellung solcher Risiken und bei der Frage, wie man damit umgeht.
Ja, weil ich meine, es ist ja immer die Verfestigung der Gedanken durchs Niederschreiben. Und dadurch, dass man sich aktiv selber mit einbringt, kriegt man, glaube ich, auch eine bessere Beziehung für die Überwachung und für die Abarbeitung solcher Risikopotenziale.
Ja, vor allem, Herr Ruther, vor allem ist es ja so, da sitzen Menschen in diesen Gremien, die haben ihre eigenen Erfahrungen mit Risiken aus ihren jeweiligen Unternehmen, wo sie tätig sind. Und sie sind ideale Sparringspartner für Geschäftsführer und Vorstände. Die können daran testen, ob sie wirklich das Risikouniversum richtig abgebildet haben, genau, oder ob da etwas fehlt. Und da können Aufsichtsräte und Beiräte wichtige Impulse setzen.
Und da wird es sicher dann auch unterschiedliche Meinungen geben, weil ich könnte mir vorstellen, dass vor 4 Monaten Herr Schröder in seinen Aufsichtsräten Russland und Putin noch nicht so als Risiko gesehen hat, wie sich das vielleicht bei anderen herausgestellt hat. Eine ganz andere Frage. Anlässlich Ihres 65. Geburtstages gab es eine Festschrift unter anderem mit Ihren bisherigen Schriften. 16 Bücher und Buchbeiträge, 72 Zeitschriften und Festschriftbeiträge und zahlreiche Buchbesprechungen, Urteilsanmerkungen. Herr Professor Tümmel, wann schreiben Sie das alles?
Also ich glaube, dass wenn man das auf ein Blatt Papier schreibt, was das alles gewesen ist, dann sieht das recht beeindruckend aus. Auf der anderen Seite muss man einfach bedenken, das ist sozusagen das Werk von 30 Jahren ungefähr, nicht? Und 30 Jahre ist schon eine recht lange Zeit, da kann man einiges machen. Und natürlich ist es so, dass da auch manches Wochenende und mancher Abend und vielleicht auch manche Nacht dabei draufgegangen ist. Aber wie gesagt, man muss das ins Verhältnis setzen zu der Periode meiner Berufstätigkeit.
Ja, aber trotzdem allen Respekt und Hochachtung. Und vor allen Dingen, weil ich kenne ja einige dieser Veröffentlichungen, sie haben einen hohen qualitativen Wert und das ist immer sehr arbeitsintensiv. Aber lassen Sie uns zum Thema kommen, praktische Erfahrungen. Die meisten Zuschauer und Zuhörer hoffen natürlich auf viele Schmankerl und Anekdoten, wissen, dass es immer sehr schwierig ist. Auf der anderen Seite haben Sie den großen Vorteil, Sie waren und sind immer noch in zahlreichen Aufsichtsgremien, sodass ein direkter Bezug auf irgendein Unternehmen wahrscheinlich gar nicht möglich ist. Aber fangen wir mal ganz einfach an. In wie viel Aufsichtsgremien waren Sie denn bisher Mitglied? Beziehungsweise wie oft hatten Sie und haben immer noch den Beiratsvorsitz inne?
Also gegenwärtig bin ich in 5 Unternehmen als Beirat oder Aufsichtsrat. 2 Unternehmen haben die Rechtsform einer Aktiengesellschaft oder einer SE, dann ist es natürlich Aufsichtsrat, das ist klar. Bei den anderen sind es GmbHs, GmbH und Co-KGs, da sind es Beiräte, die ja im Prinzip gleiche oder sehr ähnliche Aufgaben haben. In diesen 5 Unternehmen bin ich gegenwärtig tatsächlich Vorsitzender dieser Gremien, und zwar in jedem. In einem dieser Unternehmen, das ist ganz interessant, alterniert der Vorsitz. Das heißt also, alle 2 Jahre gibt es einen anderen Vorsitzenden. alterniert zwischen Zweien beziehungsweise zwischen Dreien. Und in den anderen allerdings ist das dann für die jeweilige Periode der Vorsitz festgelegt. Über die Zeit hinweg, und ich habe mein erstes Beiratsmandat übernommen vor rund 25, 28 Jahren, also auch schon eine ganze Weile her. In der Zeit seitdem war ich in weiteren 10 Unternehmen ungefähr Beirat oder Aufsichtsrat für eine Periode, für zwei Perioden, für drei Perioden, je nachdem. Und das waren auch wieder unterschiedliche Rechtsformen. Und ich war in einigen von diesen Unternehmen, 3, glaube ich, gewesen, war ich auch Vorsitzender. Ansonsten war ich Mitglied des jeweiligen Gremiums.
Toll, dann haben wir sicher einen ganz breiten Erfahrungsschatz, auf den Sie zurückgreifen können. Ich möchte gern an der Stelle, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, unsere Aktion kurz einblenden, die wir seit 2 Veranstaltungen machen. Ich stelle Ihnen gleich eine Frage, liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Frage versuchen, aus Ihrem persönlichen Erfahrungsschatz mit einem, maximal 2 Stichworten zu beantworten. Sie geben das Stichwort ein und bevor Sie auf Senden drücken, warten Sie einen Moment, bis ich sage jetzt, und dann haben wir alle mit einem Schlag, sehen wir, was Sie eingegeben haben. Und die Frage lautet, was macht Familienunternehmen so erfolgreich? Also bitte 1, 2 Stichworte eingeben. Was macht Familienunternehmen so erfolgreich? Und jetzt bitte spätestens die Sendetaste drücken. Und jetzt können Sie alle in dem Chat-Kommentarspalte sehen, was da für Begriffe auftauchen. Und vielleicht kann man das in Ruhe mal nachlesen und vielleicht findet sich auch einer, der das mal auswertet. Ich würde die Frage gerne an den Professor Tümmel auch stellen, weil er ja nun eine sehr breite Familienunternehmen-Erfahrung hat. Aber etwas anders. Was macht Familienunternehmen so spezifisch?
Mich haben Familienunternehmen und Familienunternehmer immer beeindruckt. Sie haben mich beeindruckt dadurch, dass ich das Gefühl hatte, dass dort überdurchschnittlich viel Innovationskraft verortet ist, Ideenreichtum vorhanden ist, dass Risikobereitschaft besteht bei den Unternehmern, die gepaart ist gleichzeitig mit einer gewissen Sparsamkeit, was auch dazu gehört. Ich hatte immer das Gefühl, dass alle Familienunternehmer und alle Familien, die diese Unternehmen tragen, generationsübergreifend denken. Das heißt, das Unternehmen existiert nicht für eine Generation. Die Idee ist, dass es für eine Vielzahl von Generationen existiert. Und wenn man sich mal anschaut, unterschiedlichste Unternehmen, nicht, da gibt es doch viele, die bereits 100 Jahre existieren oder auch mehr als das. Ich habe gerade ein Unternehmen, wo ich auch Vorsitzender bin, das Überwachungsgremiums, hat ein 150-jähriges Bestehen. Also das sind einfach sehr, sehr lange Zeiträume und so denken Familienunternehmer ja auch. Und es ist natürlich auch eine Frage der Kultur in diesen Unternehmen. Da ist eine hohe Leistungsbereitschaft, die eben dazu führt, dass Innovationen vorangetrieben werden, dass Dinge auch wirklich umgesetzt werden. Aber gleichzeitig ist auch sichtbar eine große Sorge um die Mitarbeiterschaft. Also da ist auch viel Empathie für diejenigen, die dort arbeiten. Sie werden bei Familienunternehmen ganz, ganz selten und nur im äußersten Notfall Restrukturierungsprogramme sehen. Das ist nicht etwas, was ein Familienunternehmer mag und wo er leichten Herzens hinlaufen würde, sondern der Familienunternehmer, er will, dass es dem Unternehmen gut geht, aber auch, dass es allen Mitarbeitern gut geht und dass sie dort gerne arbeiten. Und dafür tut er viel.
Ja, und ich habe mit einem linken Auge immer geschaut, was die Bemerkungen, die Stichworte waren im Chat. Die Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, langfristiges Denken, familiäre Bindung, das ist im Prinzip der Punkt. Und ich glaube, Haniel hat das sehr gut zusammengefasst in einem Begriff, die ihre interne und externe Corporate Governance und die damit verbundene Kommunikation in den Begriff gepackt haben, Enkelfähigkeit. Mhm. Also nicht nur für die nächste Generation, sondern im Prinzip für die übernächste Generation muss entschieden und gehandelt werden, damit das allen Beteiligten gut geht und dann natürlich auch dem Unternehmen. Wenn wir über Ihre persönlichen Erfahrungen sprechen als Beiratsvorsitzende, lassen Sie mich das bitte versuchen, so in 2, 3 Themengebiete einzugliedern. Und ich würde gerne anfangen mit einem ganz einfachen, weil das für alle immer die spannendste Frage ist, der Bereich Auswahl und Berufung neuer Beirats- und Aufsichtsratsmitglieder. Wissen Sie noch, wie Sie seinerzeit ausgewählt wurden und von wem wurden Sie angesprochen, bestellt? Konnten Sie das damals als Kandidat und als Berufender nachvollziehen oder hat man Ihnen das im Nachhinein berichtet?
Also ich kann mich da sehr gut dran erinnern sogar. Das war Anfang der 90er Jahre, wie gesagt, vor knapp 30 Jahren. In einem Unternehmen, für das ich anwaltlich tätig gewesen bin. Und das wurde geleitet von einem geschäftsführenden Gesellschafter, der also gleichzeitig ein Anteilseigner war mit einem durchaus signifikanten Anteil. Er war nicht Alleineigentümer, aber jedenfalls ein größerer Anteil. Und das war ein älterer Herr. Und es gab schon einen Beirat in dem Unternehmen. Und dieser Gesellschafter, Geschäftsführer hatte offensichtlich großes Vertrauen in mich gefasst als Berater und hatte auch offenbar das Gefühl, dass es dem Beirat gut täte, wenn vielleicht ein jüngerer Kandidat mit hineinkommt und eine jüngere Stimme gehört wird. Und deswegen hat er mich vorgeschlagen und die Gesellschafter dieses Unternehmens haben ihm vertraut und haben mich dann entsprechend auch zum Beirat in diesem Unternehmen bestellt. Das war sozusagen der erste Einstieg.
Und das ist eine Erfolgsgeschichte, so weil Sie erfolgreich waren. Das wird natürlich heutzutage immer so abfällig bezeichnet als Family, Friends and Fools Bestellung. Man nimmt irgendjemand aus seinem Umfeld, was ja nichts Schlechtes ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, wenn man dabei die richtige Wahl trifft. Allgemein gesprochen, das ist jetzt nun schon etwas länger her, wie hat sich denn der Prozess in den letzten Jahren verändert? Sie sind ja selber heute als Beiratsvorsitzender wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle selber ab und zu mal gefragt, Auswahl- und Berufungsprozesse zumindest zu leiten und zu steuern. Also ich würde sagen, eine Veränderung im Prozess über die letzten Jahre.
Ich würde dem eigentlich widersprechen wollen, Herr Ruther. Also mit Family and Friends hat das eigentlich nicht viel zu tun an der Stelle, nicht? Sondern es ist ja schon so, also so wie ich das gerade beschrieben habe, und das ist nicht untypisch, der Familienunternehmer oder die maßgebliche Gestalt im Familienunternehmen oder die maßgeblichen Gestalten, die setzen vor allem darauf, dass Menschen in dem Beirat vertreten sind, die natürlich kompetent sind und Kompetenzen in bestimmten Bereichen haben, die aber gleichzeitig in hohem Maße vertrauenswürdig sind. Mhm. Das spielt ja für Familienunternehmer eine ganz zentrale Rolle, das Vertrauen in Menschen. Und da, das hat sich auch nicht verändert, das ist auch heute noch so. Ich kann berichten, wie das weiterging, nicht? Wie ich in weitere Beiratspositionen gekommen bin. Der Vorsitzende dieses Beirates, wo ich mein erstes Mandat übernommen habe. Das war ein Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater, der sehr gut vernetzt war in vielen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen. Und der ist natürlich immer wieder mal gefragt worden, hier und da, nicht von seinen Mandanten, ja, gibt es dann da jemanden, den du empfehlen könntest für eine solche Position? Und er hat mich in verschiedenen Fällen empfohlen, was dazu führte, dass ich dann Kandidat war in diesen anderen Unternehmen und die Gesellschafter haben mich halt angeschaut, haben entsprechend entsprechend Gespräche mit mir geführt und haben mich dann, wenn sie überzeugt waren, auch zum Beirat gestellt. Genauso ist das heute in meiner Perspektive aus. Ich werde heute gefragt, natürlich, wie Sie richtig sagen, ob ich da Vorschläge habe. Ich habe solche Vorschläge, ich mache solche Vorschläge von Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, wo ich weiß, wie ticken die, wo ich weiß, was können die, was können die beitragen, und die schlage ich vor. Dieser Vorschlag wird dann evaluiert von den jeweiligen Gesellschaftern, die gucken sich die Personen an und wählen entsprechend aus. Ich würde den Prozess beschreiben als eine Art individuelles Headhunting, wenn man so will. Also es geht nicht darum, jemanden aus dem Freundeskreis zu berufen. Es geht darum, jemand zu finden, der die notwendigen Kompetenzen, und das sind eben nicht nur Fachkompetenzen, die notwendigen Kompetenzen hat, der reinpassen würde, der einen Beitrag leisten könnte. Und solche Leute werden dann aus Netzwerken vorgeschlagen, genauso wie der Headhunter ein Netzwerk hat.
Ja, ja.
Und dann geht's halt in die
Auswahl. Aber ich glaube, das Wesentlichste ist, ich bezeichne das immer die Vertrauensbrücke. Ja. Es muss bereits zu den Entscheidungsträgern, sprich Gesellschaftern, Aufsichtsratsvorsitzenden, eine Vertrauensbrücke bestehen. Und eine Brücke ist etwas, was unter Wasser schon verbunden ist, aber über Wasser dann noch einmal diese Verbindung symbolisiert. Und das wird uns immer dazu führen, dass, wenn wir kompetente Persönlichkeiten in unserem persönlichen Netzwerk haben, dass wir diese immer in der ersten Reihe in solchen Auswahlprozessen benennen werden.
Genau, und es sind Vorschläge, Herr Ruther.
Es ist schwierig, meiner Meinung nach, in der Zukunft mit solchen Themen, die absolut neu sind, wo wir vielleicht selber keine Erfahrung haben, auch in unserem Netzwerk wenig Erfahrung haben. Mag das künstliche Intelligenz, Cybersecurity, was weiß ich, was die Herausforderungen in der Zukunft alles sein werden. Da wird es dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber der eine Prozess verbietet ja nicht den anderen Prozess.
Ja, ich glaube, man muss da genau hinschauen an der Stelle. Was will ich denn in einem Aufsichtsgremium haben? Will ich den besseren Geschäftsführer haben? Nein, das will ich nicht. Die Kompetenz, die fachliche Kompetenz für das Geschäftsmodell und für die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells, was das Unternehmen betreibt, die muss zentral in der Geschäftsführung oder im Vorstand verankert sein. Und da ist ja eine sehr, sehr wesentliche Aufgabe eines Aufsichtsorgans, die richtigen Personen zu finden und auszusuchen und sie zu bestellen. Und daran hängt das Schicksal des Unternehmens. So klar kann man das sagen. Wenn die richtige Wahl getroffen wird, ist das wunderbar. Wenn die falsche Wahl getroffen wird, droht die Insolvenz. So krass kann man das sagen, wenn das über Jahre hinweg jedenfalls ist.
Haben Sie in dem Bestellungsprozess beobachtet, dass das Durchschnittsalter sich verändert? Also das Handelsblatt hat ja letzte Woche geschrieben zur gestrigen gestrigen Hauptversammlung der Allianz bezüglich dem Aufsichtsratsvorsitzenden Dickmann: Methusalem für die Aufsicht.
Ja, das ist natürlich ein Problem, was auch wieder vielschichtig ist. Was wollen Sie denn in Aufsichtsgremien? Sie wollen Erfahrung haben. Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven, in unterschiedlichen Funktionen, weil diese Erfahrung das beste Sparring bieten kann für den Geschäftsführer und den Vorstand. Und jetzt suchen Sie den 30-Jährigen mit Erfahrung. Schwierig, nicht? Deswegen ist es automatisch natürlich so, dass Sie in Beiräten und Aufsichtsräten eher etwas Ältere finden werden. Damals, als ich in dieses erste Mandat kam, das war tendenziell eher eine Ausnahme. Ich war damals 37 oder irgend sowas. Das ist etwas, was nicht so häufig vorkam damals, kommt heute vielleicht etwas häufiger vor. Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, was suche ich denn eigentlich da in Beiräten und Aufsichtsräten? Natürlich suche ich bestimmte Fachkompetenzen. Das hat sich vielleicht ein Stück weit geändert. Es ist heute mehr so, dass ich auch hinschaue, ob ich Fachkompetenz habe, die sozusagen das Sparring nochmal verbessern kann für den Geschäftsführer oder Vorstand. Und wenn ich mir da die modernen Geschäftsmodelle anschaue, ja, da geht es viel um Digitalisierung und die Frage, wie ich im Rahmen fortschreitender Digitalisierung von Prozessen, wie ich mein Geschäftsmodell aufstellen kann oder muss, welche Chancen sich daran bieten, welche Risiken damit verbunden sind. Und da ist es natürlich schon gut, wenn jemand dabei ist, der das nochmal besser beurteilen kann, um die richtigen Fragen zu stellen an den Geschäftsführer und an den Vorstand. Und gerade im Bereich Digitalisierung sind das tendenziell eher jüngere Leute. Und das sieht man ja auch in der Start-up-Szene zum Beispiel. Und deswegen kommt es da schon vermehrt dazu, dass auch Jüngere in Beiräte und Aufsichtsräte einziehen. Aber ein genereller Trend in dem Sinne, dass jetzt also da die große Verjüngung ansteht, das würde ich nicht sehen. Sondern es bleibt, glaube ich, dabei, wenn ich die Unternehmerpersönlichkeit im Aufsichtsrat, Beirat haben will, und die will ich oft haben, weil ein Unternehmer beurteilen kann, was in einem Unternehmen vor sich geht, dann sind das meist etwas Ältere. Das müssen nicht Methusalems sein, aber jedenfalls Ältere.
Sie sind ja jetzt nicht nur in Familienunternehmen tätig und haben Erfahrungen gesammelt, sondern, wie Sie es vorhin auch gesagt haben, in kapitalmarktorientierten Unternehmen, in AGs und SEs. Gibt es Unterschiede in den Berufungs- und Bestellungsprozessen bezüglich eines Aufsichtsrates zwischen kapitalmarktorientierten Gesellschaften und dem Beirat in Familienunternehmen?
Ja, da gibt es sogar recht deutliche Unterschiede. In Familienunternehmen ist es tendenziell so, dass Beiräte und Aufsichtsräte gesucht werden, die möglichst gut zu dem Unternehmen und seinen Anforderungen passen, wo, wie gesagt, hohes Vertrauen herrscht und wo das Unternehmensinteresse insgesamt in den Blick genommen wird. Muss man kleine Einschränkungen machen, ist nicht immer so. Manchmal, wenn Gesellschafter sich streiten, beispielsweise in Familienunternehmen, kommt auch vor, Gesellschaftergruppen, dann versuchen sozusagen Repräsentanten in den Beirat oder Aufsichtsrat zu schicken. Das ist dann weniger gut, weil die das Unternehmen nicht insgesamt im Blick haben, sondern Partikularinteressen im Blick haben und damit ein Problem auf der Gesellschafterversammlungsebene auf die Beiratsebene gehoben wird. Bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften, großen Unternehmen, da ist es tendenziell so, dass entweder es Großaktionäre gibt, die eben dann eben auch ihre Repräsentanten haben wollen, die da im Aufsichtsrat vertreten sind und das auch durchsetzen, oder es ist eben ein riesiger Free-Float da, dann liegt die Herrschaft beim Aufsichtsrat selber. Der nämlich muss einen Vorschlag an die Hauptversammlung machen für die Berufung, für die nächste Berufungsperiode. Und der wird im Zweifel entweder sich selber wieder benennen oder wird eben schauen in seinem Umfeld und mit seinen Möglichkeiten, was da passende Personen sein könnten. Und man kann ziemlich sicher sein, dass die Hauptversammlung das abnicken wird. Das heißt also, eigentlich ist es so bei großen Unternehmen, dass Aufsichtsräte selber bestimmen, wer ihre Nachfolger sind. Jedenfalls, wie gesagt, bei sehr zersplitterten Aktionärsverhältnissen. Mit Großaktionären ist halt der Großaktionär, der es bestimmt. Und bei Familienunternehmen schaut man einfach deutlich mehr darauf, dass im Interesse des Unternehmens selbst geeignete Personen im Beirat und Aufsichtsrat sitzen. Ja.
Wenn wir mal zum Bereich innere Ordnung, Organisation des Aufsichtsgremiums kommen, wie sind Ihre Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten? Was hat sich verändert, zum Beispiel bezüglich Ordnung und Organisation, Existenz und Ausgestaltung der Geschäftsordnung, Sitzungsfrequenzen, Anzahl und Ausgestaltung von Ausschüssen? Ja. Was hat sich so im Wesentlichen ergeben? Und was waren Ihre persönlichen Erfahrungen? Sind das richtige Entwicklungen? Was muss man besser machen?
Ich glaube, man kann da wieder sehr deutlich unterscheiden zwischen großen Unternehmen, Publikumsgesellschaften und mittelständischen Familienunternehmen. Da ist einfach ein großer Unterschied an dieser Stelle. Tätigkeit von Aufsichtsgremien ist in großen Unternehmen sehr viel strukturierter. Struktur heißt in dem Fall, es gibt Geschäftsordnungen, ja, da steht dann alles Mögliche drin. Es gibt Sitzungskalender, es gibt Ausschüsse, es gibt alles Mögliche. Also Struktur ist in großem Umfang da. Allerdings fehlt es oft an Inhalt. Das ist ein Problem, nicht? Wenn Sie immer nur Strukturen abhaken, und leider ist das halt in Aufsichtsratssitzungen großer Unternehmen nicht selten so, nicht überall, aber nicht selten, dass eben einfach Tagesordnungen abgehandelt werden ohne große inhaltliche Diskussion. Das ist alles weitgehend vorgesprochen in bestimmten Zirkeln. Das ist, hängt natürlich auch mit der Mitbestimmung zusammen, das ist klar. Auch da sind Dinge vorgesprochen. Und das, was vorbesprochen ist, wird eben dann abgehakt. Wie gesagt, nicht überall, aber doch in der Tendenz.
Aber natürlich nicht bei Ihnen, wo Sie Vorsitzende sind, weil Sie prägen ja die Tagesordnung und die Inhalte wesentlich besser, würde ich
vermuten. Ganz anders in mittelständischen Unternehmen. Und das ist ja mein Feld hauptsächlich. Da ist es so, dass viel weniger Struktur da ist. Da braucht es keine Geschäftsordnung in der Regel. Das gibt es manchmal, aber es ist nicht wirklich nötig. Es braucht auch keine Ausschüsse, weil die Gremien klein sind. Wenn Sie 5 Personen Aufsichtsräte oder Beiräte haben, dann brauchen Sie keinen Ausschuss. Ja. Die Ausschussbildung hat ja den Zweck, sozusagen die Arbeitsfähigkeit zu erhöhen an dieser Stelle, weil große Gremien, 20 Leute, nicht, das ist, wäre der große Aufsichtsrat, eben da weniger gut aufgestellt sind. Und weil, wenn ich kleinere Gremien schaffe, ich auch die Verantwortungsschärfe der Beteiligten. Deswegen werden Ausschüsse gebildet, braucht es bei mittelständischen Beiräten im Zweifel nicht. Was Sitzungsfrequenz anlangt, ist die in großen Gesellschaften eben auch weitgehend vorgegeben, 4-mal im Jahr, nicht? Das ist das Übliche. Bei mittelständischen Unternehmen ist das sehr viel flexibler. Da kann ich dann doch auch kurzfristiger mal Sondersitzungen einberufen und wenn irgendwelche Themen anstehen. Und deswegen ist die Flexibilität, glaube ich, das Kennzeichen des mittelständischen Familienunternehmens, auch was die Organe anlangt und vor allem den Beirat und Aufsichtsrat anlangt.
Ja, ist ein schöner Begriff, flexible Corporate Governance. Passt das eigentlich ganz gut für die Familienunternehmen? Ich habe da einen Teilaspekt, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Es wird ja immer oft diskutiert, wie viel Prozent Zustimmung sollten die entsprechenden Beschlüsse haben? Also in manchen Aufsichtsgremien ist ein Aufstand, wenn nicht egal welcher Inhalt, nicht 100% Zustimmung hat. Formal geben wahrscheinlich die meisten Satzungen und Regularien her, dass ein Mehrheitsbeschluss reicht. Wir erinnern uns bei ThyssenKrupp vor einigen Jahren, da war der Vorstandsvorsitzende beleidigt, dass nicht 100% der Aufsichtsräte seiner Strategie zugestimmt haben und hat deswegen den Bettel hingeworfen. Was ist Ihre Meinung? Ist es normal, wenn nicht alle Mitglieder immer zustimmen?
Also ich spreche jetzt wieder von mittelständischen Familienunternehmen.
Ja.
Da ist es typischerweise so, dass man sehr offen Meinungen austauscht innerhalb des Überwachungsgremiums, also Beirat oder Aufsichtsrat, dass man diese Meinung auch mit der Geschäftsführung teilt und austauscht oftmals, dass man miteinander ringt, was die beste Lösung ist, und dass man in aller Regel zu einem übereinstimmenden Ergebnis kommt nach Diskussion. Mhm. Und das, da braucht es dann auch nicht mal eine formelle Abstimmung an der Stelle, sondern dann ist klar, wenn man lang genug gesprochen hat und lang genug überlegt hat gemeinsam, was könnte der beste Weg sein, dann kommt man eben auch zu einer 100%igen Übereinstimmung an der Stelle. Da mag der eine etwas skeptischer sein als der andere, aber im Zweifel ist da die Einstimmigkeit die Regel. Das ist bei großen Gesellschaften nicht zwingend so. Da gibt es dann schon mal Abstimmungen und die Abstimmungslinien gehen dann gelegentlich entlang der Mitbestimmung, nicht? Also Arbeit.
Ja, gut, das ist ein separates Thema.
Eigene Bank. Ja. Und auch sonst gibt es aber durchaus streitige Abstimmungen, vor allem dann, wenn Repräsentanten in den Gremien vertreten sind.
Ja.
Repräsentanten von Aktionären. Das gilt übrigens wieder auch für den Mittelstand. Also wenn da Aktionärs- oder Gesellschaftergruppen ihren Vertreter in den Beirat geschickt haben, ja gut, dann kann es auch da mal einfach Mehrheitsentscheidungen geben. Aber es ist nicht die Regel.
Ja, und es ist ja auch alles entscheiden und beschließen ist ja immer etwas auf der Basis von Unsicherheit, weil man nie alle Informationen und alle Fakten zusammen hat. Und das bringt mich eigentlich zu einer nächsten Frage aus dem Bereich Professionalisierung der Informationsversorgung. Wir haben ja die grundsätzliche Asymmetrie der Informationen in diesem sogenannten Principal-Agent-Prinzip. Der Vorstand hat hoffentlich alle Informationen. Der Wirtschaftsprüfer hat schon wahrscheinlich ein bisschen weniger Informationen und der Aufsichtsrat hat wahrscheinlich noch weniger Informationen. Also kommt dieser Professionalisierung der Informationsversorgung eine große Bedeutung zu. Haben Sie da eine Veränderung im Zeitablauf in Ihrem persönlichen Beiratsarbeit beobachten können? Also die Stichwörter Digitalisierung der Aufsichtsratsarbeit, Hohlschuld, Bringschuld, selbstständige Wissens- und Informationsversorgung. Hat sich da was geändert bei Beiräten in mittelständischen Familienunternehmen?
Da kann man vielleicht wieder eine grobe Unterscheidung treffen zwischen mittelständischen Familienunternehmen und Großunternehmen an dieser Stelle. Im mittelständischen Familienunternehmen, habe ich ja erwähnt, ist die Basis und die Münze das Vertrauen. Und das ist auch entscheidend für die Geschäftsführung. Und deswegen ist es typisch, dass Geschäftsführung im Grunde genommen alles teilt mit dem Beirat, was irgendwie Relevanz haben könnte. Ich habe in all den Jahren ganz, ganz selten nur erlebt, dass ein Geschäftsführer oder mehrere Geschäftsführer mit Informationen hinterm Berg gehalten haben in diesen Unternehmen. Sie haben nichts davon, nicht? Sie wollen ja sich selber auch absichern an dieser Stelle und immer dann, wenn Dinge nicht wirklich 100% laufen, Probleme auftauchen, teilen Sie diese Probleme lieber. Sie teilen sie mit dem Vorsitzenden außerhalb von Sitzungen, Sie teilen sie aber auch mit dem Gesamtgremium, sodass also da die Informationslage und auch die Diskussionsmöglichkeit über Entwicklungen in der Regel besser ist als bei großen Unternehmen, wo die Dinge, hatte ich erwähnt, formaler ablaufen, wo es eben ein Informationspaket gibt und wo inhaltliche Diskussionen weniger stattfinden. Und das führt zu dieser Asymmetrie, das ist auch etwas sehr Gefährliches für Aufsichtsräte und man hat es vielfach gesehen, Aufsichtsräte in Großunternehmen, sie sind tatsächlich oftmals nicht ganz auf der Höhe der Zeit, weil sie nicht über alle Informationen...
Aber dadurch resultiert auch dann eine besondere Herausforderung, dass sie sich aktiv darum kümmern müssen, die eventuell bisher vorenthaltenen Informationen auch zu bekommen.
Ja, genau so ist das. Und da ist bloß das Problem der Gruppendruck an der Stelle, nicht? Der auch wieder in großen Gremien herrscht häufig. Traue ich mich als einzelner Aufsichtsrat zu fragen und zu sagen, das verstehe ich jetzt nicht und bitte erklär es mir doch mal oder bitte gib mir noch mal diese oder jene Information dazu. Das Gefühl, sich da als Unwissender zu outen, als Ignorant zu outen, diese Angst, die ist weit verbreitet. Und das gilt, wie gesagt, für Großunternehmen, nicht für den Mittelstand. Darüber wegzukommen, ist nicht ganz einfach. Sie haben vollkommen recht, es ist ausgesprochen wichtig, dass ein Aufsichtsrat den Vorstand, also ich rede von großen Unternehmen, den Vorstand über Zeit erzieht ein Stück weit dahin, welche Informationen geliefert werden müssen und wie sie aufbereitet sein müssen. Es hätte ja auch wenig Sinn, da Zahlenfriedhöfe hinzuschmeißen, nicht, sondern es braucht halt eine aufbereitete Information, die diese Asymmetrie, von der Sie sprachen, ein Stück weit verbessert. Wenn ich unter Asymmetrie Entscheidungen treffe, dann lebe ich sehr gefährlich.
Und ich meine, und das erfordert dann erst recht besonders persönlichkeitscharakterfeste Mitglieder im Aufsichtsgremium, die halt diesen Mut haben, diese Haltung zeigen, nachzufragen, bis sie es verstanden haben und eine persönlich fundierte Meinung oder Abstimmung treffen können. Lassen Sie uns nochmal zu dem Thema Zusammensetzung des Beirats kommen, weil ich glaube, da hat sich in der letzten Zeit am meisten was getan. Und wie haben Sie diese Entwicklung erlebt und gepaart mit einer etwas direkten Frage, erlauben Sie mir, dass ich die aus dem Chat vortrage. Wie oft hat Herr Professor Tümmel schon Frauen empfohlen?
Ich habe Frauen schon empfohlen, ja. Und ich finde das auch ausgesprochen wichtig. Es ist etwas, was tatsächlich nicht ganz leicht ist, zunehmend besser werdend, weil natürlich das auch ein Stück weit von dem Netzwerk abhängig ist, was man hat. Und dieses Netzwerk muss man eben an der Stelle einfach zielstrebig erweitern. Ja. Ich finde es richtig und notwendig natürlich, dass qualifizierte Frauen in die Aufsichtsräte und Beiräte kommen. Bei Aufsichtsräten ist es ja, also bei großen Unternehmen, jetzt schon ohnehin auf dem Weg, durch gesetzliche Regelung vorgegeben. Und die Unternehmen müssen diesen gesetzlichen Vorschriften natürlich entsprechen und wollen das auch und tun das auch. Im Mittelstand ist da noch ein gewisser Nachholbedarf. Das ist mein Eindruck. Also bei mittelständischen Familienunternehmen gibt es ja keine gesetzlichen Regelungen, die das vorschreiben. Und da ist mein Gefühl, dass da die Unternehmer, die Gesellschafterinnen und Gesellschafter dieser Unternehmen und die amtierenden Beiräte stärker drauf achten müssen.
Ja.
Die Zusammensetzung, um darauf mal zurückzukommen, ich hatte vorhin erwähnt, einen wichtigen Gesichtspunkt. Es ist tatsächlich so, dass heute in bestimmten Feldern es gut ist, wenn in Beiräten tatsächlich auch bestimmte Fachkompetenz deutlicher vertreten ist. Das liegt einfach daran, dass Geschäftsmodelle auch komplizierter geworden sind und dass ich, um Geschäftsmodelle zu verstehen, auch ein Stück weit Einblick haben muss in die Branche und in die Entwicklung der Branche. Und deswegen ist es in der Tat so, dass also Fachkompetenz in bestimmten Bereichen heute mehr nachgesucht wird, als das früher der Fall war. Das ist auch richtig so. Es ändert aber nichts daran, dass ich nicht gut daran täte, einen Beirat nur aus in bestimmten Bereichen fachkompetenten Personen zusammenzusetzen. Es geht um eine gute Mischung an der Stelle. Und es geht ja, hatte ich auch erwähnt, darum, dass da vor allem Vertrauen herrscht, weil Beiräte und auch Vorsitzende solcher Gremien natürlich in einem schwierigen Beziehungsgeflecht stehen. Da ist einerseits das Unternehmen und sein Geschäftsmodell, mit dem man arbeiten muss und wo man Impulse setzen soll. Da ist andererseits die Geschäftsführung, die jemanden braucht zum Reden, zum Diskutieren, aber auch zum Anlehnen. Das ist ja auch ein Thema. Ja. Geschäftsführung hat ja sonst niemanden, nicht? Die Gesellschafter im Zweifel nicht, weil sie zu weit weg sind oder zu parzelliert sind. Also braucht es den Beirat dazu, zum Anlehnen. Dann gibt es die Gesellschafter. Mit den Gesellschaftern muss der Beirat auch sprechen können und muss deren Vertrauen gewinnen und behalten, dass er seine Aufgabe richtig macht. Und das ist auch ein Prozess, ein Kommunikationsprozess. Und dann gibt es noch die Familie. Familie und Gesellschaft, da müssen ja nicht ganz identisch sein. Sie haben das, Herr Ruther, früher, wie ich mich erinnere, immer wieder mal betont gehabt, zu Recht.
Unser berühmtes Drei-Kreis-Modell.
Ja. Genau, da geht es darum, dass ich natürlich auch mit der Familie im Gespräch bleiben muss. Und das hat viel mit Menschenkenntnis zu tun, mit Empathie zu tun, mit der Fähigkeit, sich reinzuversetzen in andere. Und dann geht es auch noch um Gremienarbeit, nämlich um die Arbeit in dem Gremiumbeirat. Wie kriege ich es hin, verschiedene Charaktere dazu zu bringen, dass sie insgesamt zu Beschlüssen kommen, zu gemeinsamen Beschlüssen. Und auch das ist eine Fähigkeit. Und das alles zusammengenommen macht eben den Beirat oder mindestens den Vorsitzenden aus, aber auch die anderen Beiratsmitglieder. Und das ist eben nicht getan mit Fachkompetenzen in irgendeinem Bereich.
Ja, lassen Sie mich noch mal zwei Sachen zusammenfassen. Sie sagen zu Recht, das aktuelle Geschäftsmodell, der Business Case, der muss durch die Gruppenkompetenz des Aufsichtsgremiums abgedeckt sein. In der Summe muss das Aufsichtsgremium die Kompetenzen haben, um den Business Case, den aktuellen, zu begleiten. Jetzt haben wir aber natürlich die Veränderung in dieser Zeit, dass früher ein Business Case für 3 Generationen gereicht hat. Und heute brauche ich gefühlt 3 Business Cases für 1 Generation.
Ja.
Das heißt, ich brauche deutlich mehr Leidenschaft, Innovation, Geschwindigkeit, Veränderungswille in meinem Aufsichtsgremium, natürlich auch im Vorstand. Und was bedeutet denn das für meine Zusammensetzung? Spricht das nicht doch wieder dafür, aus seinem bisherigen tradierten Netzwerk hinauszugehen, um zu schauen, ob es nicht woanders an anderen Stränden auch schöne Muscheln hat?
Also die Veränderungsgeschwindigkeit, die haben Sie vollkommen recht, die hat deutlich zugenommen. Und die Anforderungen haben an dieser Stelle deutlich zugenommen. Allerdings ist das natürlich, da muss man die Funktionen der Organe anschauen, das ist zunächst einmal das Thema für Vorstand und Geschäftsführung. Die müssen nämlich mit dieser Geschwindigkeit fertig werden. Und die müssen die Ideen dazu haben. Das Aufsichtsgremium muss die Impulse setzen. Und die Impulse für Veränderung. Und die Impulse setze ich durch Nachfrage, durch Hinterfragen, durch Darlegen von Alternativen, durch den Diskurs, durch die Diskussion. Und da, auch da stimme ich Ihnen zu, ist es sehr hilfreich, wenn Personen dabei sind, die Erfahrungen aus anderen Bereichen haben, was aber grundsätzlich der Fall ist. Nicht? Das gilt für Beiräte und Aufsichtsräte generell. Da sitzen Personen mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten und unterschiedlichen beruflichen Tätigkeiten. Und das kann dann dazu führen, dass eben Impulse diskutiert werden und dann auch gesetzt werden können. Ich stimme Ihnen auch zu, dass es wichtig ist, dass man angesichts dieser höheren Geschwindigkeit, die erforderlich ist, da auch Personen hat, die mit solcher Geschwindigkeit selber umzugehen haben. Und das sind wiederum Unternehmer oder Unternehmensleiter aus anderen Unternehmen, die das mit denselben Themen konfrontiert sind,
ja,
und mit denselben Fragen. Und dann gibt es eben tatsächlich dieses Thema spezielle Fachkompetenz. Da, wie gesagt, bin ich der Meinung, das ist gut und wichtig, das zu haben, aber in Maßen. Das gilt, da muss man sich Branchen anschauen. Also ich habe ein Beispiel, wäre ein Pharmaunternehmen, wo ich bin. Da sind 2 ehemalige Pharma-Manager mit dabei in dem Beirat. Das ist sehr gut, weil die verstehen dieses Geschäft sehr gut und können die richtigen Impulse setzen. Es gibt andere Unternehmen, wo eben die schon erwähnte Digitalisierung des Geschäftsmodells eine wesentliche Rolle spielt. Spielt es fast überall, weil alle überlegen müssen, was bedeutet das eigentlich für mich und was bedeutet das an Veränderung und wie kann ich die Chance ergreifen, die sich durch Digitalisierung ergibt für mich und wie vermeide ich Risiken, dass ich überholt werde an irgendeiner Stelle. Da ist es schon gut, wenn man da auch Personen hat, die das Digitalisierungsthema durchschauen oder jedenfalls Erfahrungen damit haben und die da Input liefern können. Aber ich würde noch einmal davor warnen, anzunehmen, dass ich nur schauen muss, dass ich einen Beirat mit 5 oder 6 Personen besetzen muss, die in bestimmten Bereichen ausgewiesenste Fachkompetenz haben und dann habe ich den richtigen Beirat. Das ist nicht so.
Ich meine, das kennen wir ja alles vom Fußball. Der VfB hat auch 11 kompetente Fußballer, aber leider steigt die Mannschaft trotzdem ab dieses Jahr. Genau. Es ist halt auch ein Team, Sport, Aufsichtsarbeit, ja, das darf man nicht vergessen.
Absolut.
Persönlich möchte ich Sie fragen, wie halten Sie sich denn fit? Wie gehen Sie denn mit dieser Geschwindigkeit um? Sie sind gelernter Rechtsanwalt, Gesetze sind für Sie leicht, aber digitale Transformation, Cybersecurity, ESG, Nachhaltigkeit, um mal nur zwei, drei Begriffe zu. Wie halten Sie sich da persönlich fit und auf dem Laufenden, dass Sie als Vorsitzender das Gefühl haben, Sie können Experten aus dem Vorstand oder aus dem Unternehmen zuhören und richtig einschätzen?
Ja, also das ist eine Herausforderung, das stimmt. Wobei ich persönlich ziehe sehr viel aus Dingen, die ich lese. Ich ziehe sehr viel aus Gesprächen, die ich führe mit unterschiedlichsten Personen. Ich ziehe auch viel aus dem Umstand, dass ich in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Branchen als Beirat oder Aufsichtsrat
tätig bin. Das hat sicher einen großen Vorteil.
Ja. Tätig war, wo man einfach viel mehr Input kriegt, nicht, auch zum Digitalisierungsthema aus unterschiedlichen Perspektiven, so dass ich mir durchaus zutraue, wenn ein Vorstand oder Geschäftsführer etwas dazu berichtet und darlegt, was seine Strategie ist, dass ich diese Strategie jedenfalls auf ihre Plausibilität hin verstehe. Natürlich nicht im Detail und natürlich nicht in jeder Verästelung, aber das ist am Ende auch nicht das Entscheidende. Der Unternehmer, sage ich mal, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt, durch diese 30-jährige Tätigkeit als Beirat, Aufsichtsrat, gewinnt man einfach auch unternehmerische Erfahrungen im großen Umfang. Ja. Und als Unternehmer muss ich immer auf das Ganze schauen und ich muss die Teile nachvollziehen können, aber ich muss den Blick auf das Ganze
da. Und Sie haben es natürlich, das muss man ja sehen, auch leicht als Mitherausgeber des Fachmagazins der Aufsichtsrat. Sie müssen ja jeden Artikel lesen und freigeben und da ist ja
da lernt man auch viel.
Ein unendlicher Quell. Wir müssen auf die Zeit gucken. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Und lassen Sie uns in zwei, drei Minuten mal den Blick in die Zukunft werfen. Klimakrise ist ja eigentlich schon gar kein ernsthaftes Problem mehr, weil es vorbei ist. Pandemie wissen wir schon gar nicht mehr, wie man es schreibt. Im Moment treiben uns die geopolitischen Auswirkungen ganz stark um. Wie kompetent sind unsere Beiräte heute für diese immer schlimmer werdenden Krisen?
Da kommen wir zurück, Herr Ruther, auf das Thema Risk Map. Das ist genau der Punkt. Ich muss sicherstellen, dass ich, soweit das überhaupt geht, Risiken, die meinem Geschäftsmodell drohen, die meinem Unternehmen drohen, anzuschauen, vorauszusehen, soweit das geht, und Strategien zu entwerfen, wie ich mit solchen Risiken, wenn sie eintreten, umgehe. Da hat der Beirat und der Aufsichtsrat eine wichtige Funktion, eine wichtige Aufgabe, zu schauen, dass immer wieder mal die Risk Map betrachtet wird und immer wieder angepasst wird. Jetzt gibt es Risiken, das kann man jetzt sehr schön sehen in diesen Jahren, leider. Es gibt Risiken, die kein Mensch vorhergesehen hat. Das Pandemierisiko, das hat niemand auf dem Schirm gehabt an der Stelle. Und dass das plötzlich zu erheblichen Verwerfungen führen könnte. Jetzt ist es etwas, wo man weiß, aha, es gibt auch solche Dinge und solche sehr fundamentalen Risiken. Und ich muss mir überlegen, was kann ich mit solchen fundamentalen Risiken machen? Wie kann ich damit umgehen? Die Klimakrise, ja, die haben Sie angesprochen. Da geht es um mein Geschäftsmodell. Da ist ja auch klar, muss ich Risiken beschreiben, aber auch Chancen. Was kann ich als Chance entwickeln? Welche Idee kann ich haben, um vielleicht mit einem Produkt oder mehreren Produkten, die ich habe, da an dieser Stelle besser zu werden, weniger CO2-Fußabdruck zu haben, als ich es vielleicht bisher noch habe. Dann Krieg in der Ukraine. Ja, da kann man dann sich fragen, wie vorhersehbar oder unvorhersehbar das war. Es gab ja gewisse Anzeichen schon über einen längeren Zeitraum hinweg. Und da ist es, glaube ich, blauäugig gewesen, wenn manche sich gesagt haben, nach 2014, naja, investiere ich mal kräftig in der Ukraine, das wird sich schon entwickeln. Ich glaube, man hätte gut daran getan, immer wieder mal darüber nachzudenken, wie gut ist dieser Standort, nicht? Und wie zukunftsweisend. Das meine ich mit Risiken betrachten.
Ja, ich glaube, man kann es vielleicht auch so formulieren, dass man sagt, ist es eigentlich egal, welche Krise kommt, wir müssen Prozesse und Strukturen haben, dass wir so damit umgehen können, dass wir nicht in Panik verfallen, dass wir nicht, und wenn wir dann der schwarze Schwan um die Ecke kommt und wir ihn alle vorher nicht bedacht haben, dann müssen wir wenigstens Management-Tools haben, um hoffentlich einigermaßen gut damit umgehen zu können.
Ja, genau so ist es.
Wir haben noch 4 Minuten, deswegen muss ich noch 2 Fragen und mit der Bitte um kurze Antwort. Die erste wichtige Frage ist immer zum Schluss, was war Ihrer Meinung nach der positiv oder negative Aufreger der Woche in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
Ja, da konnte man ja in dieser Woche über 2 Dinge lesen, nicht? Das eine war...
Wir haben nur noch für ein Ding Zeit. Ja.
Das eine war die Adler Group, nicht, okay, wo ja das Testat verweigert worden ist, was ein Aufsichtsratsproblem ist. Das andere, die Entwicklung der Einkommen bei DAX-Vorständen, wo es auch 2 Ausreißer gibt. Das ist ja immer jedes Jahr immer der gleiche Aufreger, nicht immer zur gleichen Zeit, wo man darüber nachdenken kann, ob der Aufsichtsrat da alles richtig macht.
Jetzt habe ich gedacht, Sie erwähnen unseren früheren operativen Vorstand von RTL, der Vorstandsvorsitzender bei Mobilfunk Freenet ist, der vom Handelsblatt Anfang der Woche zitiert worden ist, da habe ich voll daneben gegriffen. Also das kommt meiner Meinung nach auch selten vor, dass das vorkommt, ist klar. Aber dass ein noch aktiver Aufsichtsratsvorsitzender zu seinem noch aktiven Vorstandsvorsitzenden sagt, da habe ich voll daneben gegriffen, hat vielleicht auch ein paar private und persönliche Gründe zu diesem Statement.
Spricht für eine hohe Reflexionsfähigkeit.
Ja, absolut. Professor Tümmel, meine letzte Frage, und die ist ganz wichtig, weil unsere Zuhörer brauchen jetzt ein Statement von Ihnen, möglichst kurz, was Ihnen am Wochenende noch einfällt und wo Sie sich dann an unsere fantastische 60 Minuten von heute erinnern. Was geben Sie uns mit auf den Weg zu dem Thema erfahrener Beiratsvorsitzender eines Familienunternehmens?
Ich glaube, ganz generell kann man sagen, bleiben Sie, bleiben wir gelassen, auch in schwierigen Situationen, auch in einem schwierigen Umfeld. Allerdings wünsche ich Ihnen nicht, dass am Wochenende ein schwieriges Umfeld entsteht.
Also, das ist doch ein guter Spruch. Bleiben wir alle gelassen. Vielen Dank, Herr Professor Tümmel. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Und bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Vielen Dank,
Herr Professor. Vielen Dank, Herr Rother. Dasselbe für Sie.
Vielen Dank auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Sie wissen, ergänzendes Lesefutter zum Thema auf der Homepage von Directors Academy. Aber es lohnt sich auch, Professor Roderich Tümmel zu googeln. Sie stoßen auf ein unendliches Meer von exzellentem Lesefutter. Und natürlich nochmal den Hinweis, schauen Sie bitte auf die Homepage vom Fachmagazin der Aufsichtsrat. Wenn es Ihnen gefallen hat, vernetzen Sie sich mit mir und Directors Academy und Professor Tümmel auf LinkedIn. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schreiben Sie mir. Wir wollen immer besser werden und ein Leben lang lernen. Ansonsten bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Jeden dritten und ersten Donnerstag im Monat abonnieren Sie unseren Podcast. Am 19. Mai haben wir ein Urgestein der deutschen Aufsichtsratslandschaft und natürlich auch der Politiklandschaft. Eine der ersten Frauen in einem Aufsichtsgremium, Frau Dr. Monika Wulff-Mattis, ist unser Gast. Dankeschön, einen guten Abend. Tschüss.